Ja, herzlichen Dank, Herr Pias, für die freundliche Vorstellung und auch für die Einladung und auch Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, für das zahlreiche Kommen und das Interesse, das sich verbindet, uns hier Ihre Zeit zu leihen oder unseren Gedanken zu widmen an diesem Abend oder an der ersten Hälfte dieses Abends. Herr Pias, von wem haben Sie diesen Vortragstitel? Wem gehört die Zeit? Haben wir das so? Ach, Frau Hertel. Es ist zwar richtig, dass wir derzeit ein Kolloquium gemeinsam veranstalten unter diesem Titel, Wem gehört die Zeit? Aber wir haben das jetzt doch etwas anders angelegt, das Thema. Ich hoffe, das macht aber nichts, weil es ja auch nicht ausgedruckt war. Also wir reden zu Medien, Medienstrich, wie auch immer, und haben uns den Ablauf so vorgestellt. Wir haben erst gedacht, dass wir das in einer Art Wechselgesang, so als eine Programmrevue hier abhalten werden, sind dann aber darauf zurückgekommen, dass wir doch das eben in zwei Teilen machen, die einige Gedanken fokussieren, in der Hoffnung, dass dann im dritten Teil eben im Gespräch nun einige der Themen extrapoliert werden können, die wir hier nicht eigens thematisieren. Es hat etwas Verführerisches an sich zum Thema Medien, so von der politischen Ökonomie über die Philosophie zur Mediengeschichte, zur Kunstgeschichte und so weiter, im Grunde ein ganzes Umfeld zu bearbeiten. Und Sie ahnen schon aufgrund der Einleitung, dass zunächst in den Vorträgen, also mindestens in meinem Vortrag, eben ganz vieles weggelassen wird, was eigentlich zum Thema gehört. Darf ich bitten, den Apparat anzustellen, und dann darf ich jeweils ein Zeichen geben, wenn das weitergehen kann. Mein Vortrag, also die erste Hälfte, wir wollen nicht mehr als je 30 Minuten darauf verwenden, um dann eben noch ein Gespräch zu ermöglichen und vor den Schließzeiten der Küche dann auch noch den Rest des Abends verbringen zu können. Mein Teil hat also drei Unterteile. In einem ersten Schritt anhand von Bildern möchte ich Ihnen etwas zum offenen Kunstwerk und zum Techno-Imaginären sagen und auch zu meiner Auffassung einer Kunstgeschichte im medialen Kontext. In einem zweiten Teil wird das ergänzt durch einige Reflexionen der Kunst im Medienumfeld, sage ich mal, das in einer etwas weichen geografischen Begrifflichkeit. Und im dritten Teil möchte ich Ihnen versuchen, eine spezifische Auffassung von Kunst als Medium hier vorzustellen. Das wird dann wieder mit einer Bilderreihe passieren, die ich als solche auch noch nie getestet habe, von der ich also auch nicht weiß, wie weit sie dann schlagkräftig sein kann oder sein wird. Das offene Kunstwerk und das Techno-Imaginäre, auch hier möchte ich das auf einige wenige Argumente reduzieren. Ich beginne mit einem Beispiel, und die Bilder werden hier eben nur als Beispiele zitiert und keineswegs analysiert wirklich, ist von Piero Manzoni 1958 und steht in dem Zusammenhang, den dann Umberto Eco in seinem Buch Das offene Kunstwerk behandelt hat, unter anderem auch im Blick auf diese Art der Malerei, aber vor allem auch der Musik und auch der televisuellen Dramaturgien, die damals neu waren. Es geht in dieser Kunst um ein neues, Paradigma ist immer so ein großes Wort, sagen wir, um einen neuen methodischen Zugang zum Verhältnis von künstlerischer Produktion und Rezeption. Und zwar dergestalt, dass ein offenes Kunstwerk sich von einem traditionellen, man wäre natürlich versucht zu sagen, geschlossenen Kunstwerk, an dem Punkt unterscheidet, dass die Möglichkeiten der Interpretation auf den Betrachter übergehen. Das heißt, natürlich nicht banal, was bei jedem Kunstwerk immer der Fall gewesen ist, dass es nur im Betrachten auch wirklich lebt, im Sinne des Austausches. Also das Kunstwerk entfaltet seine Eigenheiten durch das Betrachtetwerden. Das war banalerweise immer schon so. Aber im offenen Kunstwerk versteht sich das Kunstwerk von der Produktionsseite her nicht mehr als eine Art Dekodierung oder Verschlüsselung von Botschaften, die durch irgendein Repertoire oder durch einen Code dann dechiffriert werden beim Betrachter, sondern als eine Anlage von Möglichkeiten, wie Umberto Eco sagt, für mehrere der Initiative des Interpreten anvertraute Organisationsformen. Das heißt, das Bild selber ist die Summe der durch es ermöglichten Interpretationen oder Erzählungen oder Geschichten. Und insofern ist es nicht so determiniert wie ein klassisches Kunstwerk. Das heißt, die Instanz des Interpreten wird mit der Materialanlage, der Materialität des Kunstwerks verbunden. Das offene Kunstwerk, so Umberto Eco, werde vom Interpreten im gleichen Augenblick erst vollendet, indem er sie vermittelt. Und dieses offene Kunstwerk hat natürlich dann sowohl in die Zukunft, also was danach kam, wie aber auch in die Vergangenheit einen neuen epistemologischen und methodischen Zugang ermöglicht zu Werkanlagen, die eben auch schon tendenziell in eine solche Offenheit hin sich orientiert haben. Da geht es um Mehrdeutigkeiten und es geht um, bitte das nächste Dia, es geht um die neuen Möglichkeiten eines Austauschverhältnisses zwischen Form und Hintergrund, wo der Hintergrund selbst zum Bildsujet wird. Das heißt, ein Austauschverhältnis, das nicht nur mit der Gestaltpsychologie analysiert werden kann. Hier ein Beispiel von Max Ernst aus der Serie der Histoire Naturelle von 1926, wo die Anlage eben so ist, dass durch ein Durchreiben bestimmter Strukturen und eine Nachbearbeitung des pareidolischen Sehens, das sich ergibt durch diese Anlage einer gewählten Materialität, einer gewissen Zufallsstruktur, dass dort Hintergrund und Vordergrund immer wieder in eine neue Konfiguration gestellt werden können. Noch einmal Umberto Eco: Ein offenes Kunstwerk stellt sich der Aufgabe, uns ein Bild von der Diskontinuität zu geben. Es erzählt sie nicht, es ist sie. Also diese Diskontinuität heißt, dass man im Wechsel der Perspektiven nicht die eine Interpretation gegen die andere ausspielen kann, sondern eben angeleitet ist, überhaupt die Instanz des Rezipienten anders zu thematisieren. Interessanterweise ist das eine Gedankenfigur, die dann auch aufgegriffen worden ist von Jean-François Lyotard, ein Aspekt, den man etwas übersehen hat in der Diskussion um die Rückkehr des Erhabenen, diesen berühmten Aufsatz von 84, also auf Deutsch 84, das Erhabene und die Avantgarde, sagt Jean-François Lyotard auch Folgendes, ich zitiere: Es wird deutlich, dass sich die Reflexion über die Kunst nicht mehr wesentlich auf den Schöpfer der Werke bezieht, den überlässt man der Einsamkeit des Genies, sondern auf ihren Adressaten. Künftig wird es darauf ankommen, die Weisen, wie dieser affiziert wird, zu untersuchen, seine Art, die Werke aufzunehmen, sie zu erfahren und zu beurteilen. Die Ästhetik, die Untersuchung der Gefühle der Kunstliebhaber, tritt an die Stelle der Poetiken und der Rhetorik, die Didaktiken für die Künstler sind. Die Frage lautet nicht länger, wie Kunst machen, sondern was heißt es, Kunst zu erfahren? Natürlich ist das abhängig davon, selbstverständlich, wie man Kunst macht und wie man von dieser Instanz auf diesen Zusammenhang reflektiert. Das nächste bitte. Man wäre nun versucht, im Grunde einige klassische Meisterwerke oder herausragende Bildbeispiele allegoretischer Bildprovenienz entsprechend zu untersuchen. Das kann ich heute nur kurz andeuten. Ein Typus eines traditionellen Kunstwerks wäre Sandro Botticellis Im Reich der Liebe von 1485. Und man könnte das entgegensetzen einem offenen Kunstwerk, da würde ich Dürers Melancholia-Stich von 1514 beiziehen, das wirklich angelegt ist auf eine offene Reflexionsfigur. Im Unterschied dazu scheint ein solches Bild im Grunde alle Details festzulegen, das ist auch untersucht worden. Horst Bredekamp hat die Daten, glaube ich, in einem summierenden Sinne zusammengetragen. Und man kann hier bis in die letzten Details identifizieren, worum es geht. Die Aussage ist eindeutig, auch der Adressat ist bekannt. Es war ein Erziehungsgemälde, nicht für das breite Publikum, sondern gedacht für Lorenzo di Pier Francesco. Das war ein Sprössling, ein hoffnungsvoller Sprössling der Medici-Nebenlinie. Für dessen Erziehung wurde das Bild in einem Zyklus in Auftrag gegeben. Interessanterweise ist es auch so, dass im Designzusammenhang vielleicht nicht uninteressant, dass das Bild zentimetergenau zu einer passenden Couch gemalt worden ist oder umgekehrt eine zentimetergenau passende Couch entworfen worden ist unter dieses Bild. Man weiß auch den Aufstellungsort und entsprechend ist die Botschaft bis in die Details eben auf diese Adressierung angelegt. Es geht um ein politisches Erziehungsprogramm und ein Selbstbewusstsein, dass die Nebenlinie der Medici den Garten Florenz in ein blühendes Paradies verwandelt. Deshalb zum Beispiel auch die Orangen, die auftauchen als Anspielung der Gärten der Hesperiden, aber auf Lateinisch heißt Orange Mala Medica, und im Medica tritt natürlich auch dieses Wort der Medici auf. Und die Aussage ist eben, durch eine weise Regentschaft die politische Kultur in eine Kultur der Liebe unter Anführung dieser Nebenlinie der Medici zu verwandeln. Das heißt, der 14-jährige Sprössling bekam hier eine ganz eindeutige Botschaft mit auf den Weg. Man wird ihm das wohl auch erläutert haben, was damit gemeint ist. Man kann das in Details beweisen, als nicht nur Indizienkette. Ich lasse das hier eigentlich alles weg, zugunsten der Frage, die ich noch stellen möchte. Auch wenn ein solches Bild in allen zitierten Details auf textliche Quellen zurückgeht, auf Interpretationen, gibt es doch eine Ebene, wo die Botschaft als visuelles Phänomen nicht determiniert ist in allen Teilen. Und das ist die Innovation, die der Künstler diesem Thema verliehen hat, durch die Anschaulichkeit beispielsweise der beiden komplementären Dreiergruppen. Denn die linke Gruppe ist nicht nur durch diese Quellen determiniert, sondern ist eine Ausdrucksform der damaligen öffentlichen Tanzkultur, also war eine avantgardistische Interpretation der damaligen Tänze. Das heißt, das ist ein Blick auf das Alltagsleben und nicht auf die Texte. Und das ganz Entscheidende ist natürlich diese Zusammenführung der Hauptperson, die sowohl als eine Maria-Figur erscheinen kann, wie eben auch als eine Venus-Figur. Also diese Vereinigung in der Anschaulichkeit einer symmetrischen Regentschaft über diese Verwandlungsfiguren der Liebe, eine Illustration neuplatonischer philosophischer Auffassungen, das ist etwas, was nicht einfach durch die Bedeutungen determiniert wird. Man könnte das auch daran sehen, dass das Bild dann unter dem merkwürdigen Titel Primavera ja gehandelt worden ist. Und die Primavera, die tritt auch auf, ist aber nicht die Hauptfigur, sondern diese Figur rechts, also die im floralen Gewand, das ist die Inkorporation der Primavera. Das heißt, selbst in vermeintlich visuellen Bebilderungen von Texten oder philosophischen Gedankenkonstrukten bleibt eine offene Ebene der Anschaulichkeit, die Interpretation nur lebendig hält durch eine bestimmte Mehrdeutigkeit. Und diese Mehrdeutigkeit ist eben die Synthese dieser Figuren. Das nächste. Von daher kann man dann vermuten, also Dürer lasse ich jetzt wie gesagt weg, als ein Typus, der den Betrachter wirklich ins Bild setzt. Diesen Typus kann man natürlich auch versuchsweise in verborgenen Bildschichten identifizieren, wie beispielsweise bei anamorphotischen Figuren in einer Landschaft. Hier ein Beispiel von Schön aus dem 16. Jahrhundert. Da sind, man müsste da die Augen verzerren und so weiter, man müsste da länger meditieren und das Bild eigentlich auch drehen, das heißt einen Standort wechseln, um diese verborgenen Gesichter von Herrschern in dieser Landschaft zu erkennen. Also ich glaube, dieses Beispiel in einer Erwartung, hinter den Bildern andere Tiefenschichten zu entdecken und die dort auch zu integrieren, steckt eine Leistung in der Untersuchung experimenteller Anschaulichkeitsformen, die so etwas wie einen Unterstrom der Bilder darstellt. Und diesen Unterstrom, glaube ich, wieder zu erkennen in Formen einer Rhetorik, die zum Techno-Imaginären gehört. Das nächste bitte, jetzt mache ich einen großen Sprung und bringe nur als ein Beispiel diese Legible City von Jeffrey Shaw von 1986, wo das ganz wörtlich gemacht wird, dass das Bild, also das visuelle Phänomen, abhängig ist von den eigenen Bewegungen des Betrachters. Man sitzt auf dem Rad und das Rad ist gekoppelt als Steuerungsinstrument durch eine Datenkonfiguration, die durch eine Stadt führt, und die Stadt besteht aus Texten, die ist eben lesbar, und natürlich ist kein Weg identisch mit dem anderen. Das heißt, hier wird wortwörtlich physisch vorgeführt, dass der Betrachter etwas im Bild auslöst. Aber natürlich gibt es auch eine Anlage im Bild, die dem entspricht. Das nächste, das zeigt jetzt nur den technischen Apparat, mit dem dann auch andere Visualisierungen gemacht werden, Datenhandschuh, Datenbrille. Und um das abzukürzen, wenn Sie Medientheorien lesen oder bestimmte Medienspekulationen, explizit die von Peter Weibel, die ja etwas Faszinierendes haben in der Ausreizung bestimmter Themen, stoßen Sie immer wieder auf ein zentrales Versprechen. Das zentrale Versprechen ist, dass die virtuellen Realitäten ermöglichen, das bisherige kartesianisch-galileische, newtonsche Universum der Physik des Sichtbaren, also die Grenzen von Raum und Zeit, zu sprengen. Oft wird das explizit auch beschrieben, den Vorhang zur Seite ziehen, hinter den Vorhang zu schauen, nicht mehr in diese Welt gefesselt zu sein, die den physikalischen Gesetzen, wie wir sie alltäglich erleben, unterworfen ist. Das heißt, eine freigesetzte Imagination, die im Grunde keinen Widerstand mehr hat in einem Gegenüber festgelegter Bilder. Es ist dann oft auch von der Knechtung des Betrachters zu hören oder zu lesen, von seiner Unterworfenheit unter das, was das Kunstwerk will und fordert und festlegt. Deshalb eben auch schon das offene Kunstwerk als eine Art Öffnung, obwohl das Bild sich physikalisch nicht verändert, aber das Vorstellungsbild und die Erscheinungsform ändert sich. Oder das Vorstellungsbild hat die Kraft, das Bild zu verändern, imaginär. Und diesen Effekt will man nun auch technisch in Szene setzen. Und das erinnert mich an eine nochmals ältere Figur, das nächste bitte, wo der Betrachter auf ganz andere Weise ins Bild gesetzt worden ist, nämlich Hans Holbeins Bild Die Gesandten von 1533. Da gibt es auch wieder eine Anamorphose, die Sie vorne in der Bildmitte sehen, und ein Bild, das Ihnen gegenübertritt. Es ist ein Freundschaftsbild mit vielerlei Verzweigungen, auch in sowas wie eine ökumenische Vorstellung von Kirche, also Protestantismus, Katholizismus, taucht darin auf, die Ikonografie der Diplomatie, beispielsweise durch die gerissene Seite auf der Laute, das sehen Sie aber nicht auf dem Dia, aber das ist eine wichtige Anspielung, die in den Emblemzusammenhängen immer strapaziert worden ist, als Dissonanz, ja. Deshalb gestörte Diplomatie. Es ist ein gemeinsames Freundschaftsporträt in Auftrag gegeben worden von eben zwei Menschen, die damals in London am Hofe sich bewegten und in der Diplomatie tätig waren. Man weiß, wo das Bild aufgestellt oder aufgehängt worden ist, und das ist ganz wichtig. Es ist an einer Stirnseite aufgestellt worden, also wenn das hier die Projektionsfläche wäre des Bildes, wo es hängt, dann wäre man hinten reingekommen, hätte das Bild gegenüber gehabt, und rechts vorne führte eine Treppe als Ausgang aus diesem Raum. Und wenn man sich unten auf der Treppe umdrehte und zurückblickte, dann sah man die beiden Bildebenen invers. Das heißt, man sah vorne die Anamorphose als volles Bild und das bisher gesehene Bild als Zerrbild. Und dann wird auch klar, dass auf der Anamorphose ein Totenkopf dargestellt ist. Man kann das leider im Museum, also in der National Gallery, nicht überprüfen, weil dort das Bild nicht ideal genug aufgehängt ist. Der Sinn ist nun folgender. Dieses Bild ist angelegt auf eine Zeitrezeption, und sie setzt den Betrachter in einer doppelten Weise ins Bild. Er dechiffriert die Botschaft, und er blickt zurück, nachdem er eingetreten ist, so wie er ins Leben eintritt und das Bild sieht, verabschiedet er sich vom Bild und blickt zurück und sieht dann dort dieses Memento Mori. Und das ist nicht einfach eine allegorische Darstellung im Sinne von, man führe sein Leben im Angesicht des Todes, sondern es ist ein zeitlicher Ablauf des Zurückblickens. Und das Interessante, das Nächste, weshalb ich Ihnen das auch zeige, ist, oben links ist der Vorhang tatsächlich ganz im weibelschen Sinne zur Seite geschoben. Und man erblickt allerdings nur ein Symbol, nämlich ein Kruzifix, das hinter dem Vorhang an der Wand hängt. Und diese Ebene ist natürlich die Instanz der Transzendenz. Das heißt, das ist nun der symbolische Verweis auf Leben und Tod in einem ganz anderen Zeichen. Aber dieses Motiv taucht, meine ich, auf als Unterstrom, wie ich es genannt habe, im Zusammenhang mit den technischen Installationen eines sich bewegenden Betrachters. Nämlich die Faszination, Raum- und Zeitkoordinaten zu transzendieren. Und interessanterweise ist diese Ermächtigung des Sehens oder auch der Taktilität, die aber doch sehr stark mit dem Sehen von Bildern in den virtuellen Realitäten verbunden ist, ein Verweis auf eine Instanz des aktiven Sehens, wie es in der theologischen Begründung seit Augustinus immer ganz klar herausgearbeitet worden ist. Ich mache ein Zitat aus den Confessiones von Augustinus. Wir freilich sehen die Dinge, die du gemacht hast, weil sie sind, sie aber sind, weil du sie siehst. Und wir sehen draußen, dass sie sind, und drinnen, dass sie gut sind. Das heißt, es gibt eine interne und eine externe Perspektive auf das Bild und das Sehen und die Gegenstände des Sehens. Und es ist klar, dass das Sehen nicht nur ein aktiver Vorgang ist, also keine Abbildung, sondern eine Einbildung. Augustinus meinte auch, das Sehen sei ein Erinnern. Aber ein aktives, sondern dieses Sehen ist abhängig von seinen Grundbedingungen. Das heißt, die Bilder oder das, was die Objekte sind, haben selber einen Blick inkorporiert, der auf uns blickt. Und ich glaube, dieser über lange Jahrhunderte im Bewusstsein gehaltene Zugang zu einem aktiven und einem rezeptiven Sehen bildet so etwas wie eine Modellvorstellung, die nun in der technologischen Situation heute ziemlich unthematisiert, aber doch die Grundlage bildet für eine solche Interaktivität, wie es dann heißt, von technischen Medien. Die These ist also, und die möchte ich nun im zweiten Teil ganz kurz ausweiten, dass das Techno-Imaginäre eben auch abhängig ist von einem kulturellen, mentalen, visuellen Dispositiv und dass es keineswegs so ist, dass aus einer Technologie prinzipiell neue Errungenschaften entspringen für diese Grundthematik. Ich sehe es eher umgekehrt, dass Technologien dann ermöglichen, solche Dinge, die schon lange in der Kultur fasziniert haben, explizit zu bearbeiten. Also das Technologische wäre dann ein Medium. Gut, wir können zugestehen, dass Kunst nicht mehr Darstellung, Erscheinung oder Abbild ist, sondern Handlung sein will. Vollzug von Vollzügen, Denken eines Denkens, künstlerischer Situationen, neue Verbindungen entstehen, stetig werden sonst auseinanderdriftende Kräfte zwischen Wissenschaften, Technologien, Einbildungskräften zwischen Innen und Außen verknüpft. Kunst setzt damit aufs Spiel, was uns lange in einer unerschütterlichen Sicherheit der Bilder und ihrer Referenzmodelle wog. Sie bricht aus Fläche und Raum aus, greift auf die Zeit, ihre Formen und Rhythmen. Vergänglichkeit und Übergang sind ihr keine Schrecknisse mehr. Was aufs Spiel gesetzt wird, geht ins Spiel ein. Neueintritte und Wiedereintritte sind möglich, aber nur im Wissen um das Vergängliche. Medial interessierte Kunst spielt sich heute nicht nur zwischen Künsten und Apparaten, Maschinen und Programmen, Materialien und Artifizialitäten oder Fiktionen ab, sondern spielt auch mit dem Verhältnis von Auge und Geist, Leib und Maschine. Und zwar in einer Weise, die radikal mit dem distanzierten Blick des an der neuzeitlichen Kunst geschulten, sich die Dinge vom leibhaltenden Subjektes bricht. Aber eben dazu gibt es auch die Gegenströmung, dass es immer wieder Versuche gegeben hat, dieses distanzierte Sehen zu durchbrechen. Und Holbein ist ein Beispiel für dieses ins Bild setzen des Betrachters in einem nicht nur symbolischen Sinn. Man kann dann natürlich fragen, ob diese technologische Interpretation religiöser Denkfiguren nicht eine grundsätzliche Dimension der virtuellen Realitäten ist. Ich würde das bejahen. Ich glaube, dass in die heutige Vorstellung von Netzen religiöse Erlösungssehnsüchte und psychogene Selbstüberwindungsenergien eingewoben worden sind. Die Rhetorik der Transzendenz kennzeichnet zum Beispiel den Mythos von Cyberspace, und zwar nicht nur durch die lichtgeschwinde Datenübertragung oder eine raumindifferente Weltsynchrongesellschaft, also eine Art Utopie. Aber das ist eben nicht die einzige Dimension. Ich glaube, wenn man die Lebendigkeit dieser Unterströme daran entziffern will, dann könnte man auch sagen, dass Cyberspace so etwas ist wie ein Mythos, der in der Technofolklore eine große Rolle spielt und nicht nur in Bezug auf die Erneuerung der Künste. Daran schließen sich natürlich die Fiktionen an, die Öffnung des Netzes und so weiter. Nun, was wären Aufgaben der Kunst in einem solchen Zusammenhang? Ich und nicht nur ich ziehe den Ausdruck Kunst durch Medien, dem irreführenden und schwammigen Begriff Medienkunst vor. Kunst durch Medien ist auch immer ein stehender Topos bei Siegfried Zielinski. Und meine Rede ist natürlich nicht unbeeinflusst von diesem Topos und seinem überzeugenden Gebrauch. Mir scheint es ganz falsch zu sein, wenn man unter Medienkunst eigentlich nur einen Sammelbegriff meint für die Künste, welche digitale Steuerungsmedien dominant verwenden. Das ist ja ein Definitionsvorschlag, wobei mediale Kanäle dann einfach variabel eingebaut und generiert werden können. Die Fluchtlinie dieser Kanalverknüpfung ist natürlich das Immersive Environment oder das weltsynchrone Gesamtdatenwerk, das das alte Gesamtkunstwerk ablösen soll. Ich finde es auch unsinnig, die Medialität der Künste im Werkstoff zu sehen oder in der Instrumentalität oder auch im Operieren oder im Stil. Ich sehe den Medienkunstaspekt oder den Kunst-durch-Medien-Aspekt auch nicht in den Geräten oder Apparaten, auch nicht in Techniken oder spezifischen Themen. Das alles ist nicht kennzeichnend für den Kunstanspruch, denn etwas salopp gesagt und mit Blick auf die Zeit darf man sich das ja vielleicht hier auch erlauben, wenn etwas Kunst ist, dann ist es nicht Kunst, weil es bestimmte Medien benutzt. Das Argument ist umkehrbar. Wenn künstlerische Anstrengungen überzeugend durchgeführt werden, dann ist der Mediengriff noch nicht spezifisch. Spezifisch wird er dort, wo eben durch diese Qualität des Zugangs der Mediengebrauch verändert wird. Und das, was verändert wird, das halte ich dann für ein Kennzeichen künstlerischer Praxis oder künstlerischen Experimentes. Und insofern verstehe ich überhaupt nicht, wieso Logistiken oder Algorithmen oder Programmstrukturen von neuen Medien per se schon Zwänge setzen sollten, die abgeleitet daraus die Kunst entweder überflüssig machen oder sie generell einlösen oder sie auf etwas anderes verschieben. Also auch Medienkunst in Anführungszeichen oder ohne Anführungszeichen Kunst durch Medien ist, wenn sie Kunst ist, eine spezifische Aussage und kann als solche ganz unabhängig von der Beschaffenheit der Zeichenträger oder den Schnittstellen zu den aufnehmenden Sinnesorganen definiert werden. Kennzeichnend für das 20. Jahrhundert ist ganz einfach, und das sehe ich auch wirksam in der Medientechnologiediskussion, eine unglaubliche Ausdehnung der Materialbasis der Kunst. Also genauso, es gibt keine Materialität, die im Kosmos bekannt ist oder vielleicht auch denkbar, die nicht Material für künstlerische Praxen oder künstlerische Experimente werden könnte. Und der Streit, der, glaube ich, stattfindet, ist der um die Funktionsbestimmung von Kunst. Also die Aufgabe, die man Kunst zuschreibt, und da bekenne ich mich gerne noch zu diesem merkwürdig altertümlichen Vorstellungsvermögen der Kunst als eines Potenzials der Irritationen, als eines Potenzials der Verschiebungen, auch als etwas, was sich vom Diskurs der Moderne, also dieser Vereinigung der Wissenschaften und Künste, von Design und Ideologie der Neuzeit, dahingehend unterscheidet, dass Kunst nicht Transparenz und Ordnung herstellen will, nicht Rationalität und kalkulierbare Produktivität, sondern dass sie eine andere Auffassung von der Welt hat. Also dass ihr gerade die Beherrschbarkeit der Welt als eine höchst problematische Fiktion, allerdings mit großer wirklichkeitsprägender Kraft, erscheint. Das heißt, die Herausforderung, die hier gestellt ist, die Kunst als inhaltliches Vermögen aufnimmt mit der Arbeit mit allen Medien und Technologien und Möglichkeiten, ist die, die Rätselhaftigkeit der Welt und des Unbekannten weder zu verringern, noch als unfasslich zu setzen oder zu beschwören. Und von da ergibt sich Kunst eben auch als eine Möglichkeit der Regression, des Rückgriffs, der Öffnung und der Störung, aber auch als ein nochmaliges Durchspielen und Verschieben von Regeln und Zwängen. Und ich denke, dass gerade auch in solchen regressiven Aspekten die Kunst eine Chance hat. Das Argument ist meiner Meinung nach nicht umkehrbar, nicht das, was in der Kunst als regressiv behauptet wird, ist schon das, was diese Regression dann möglich macht. Aber prinzipiell ist sie eine Möglichkeit eines Zurücktretens, einer nochmaligen Durcharbeitung. Jetzt komme ich zum dritten Teil, ich mache ganz schnell, ich will mein Zeitbudget nicht überziehen. Das nächste. Was jetzt im Grunde noch fehlt, ist eine Skizze wenigstens dieser Inhaltlichkeit von Kunst, die ich zeigen wollte. Das heißt, gegen diese techno-globale Vernetzung von Informationszwängen, wo man ja auch nie genau weiß, ob die angebotenen Chancen nicht auch so etwas sind wie Drohungen, die man wahrzumachen hat. Also wenn ich höre, dass jeder mit jedem, mit allem verschaltet werden kann, dann höre ich schon seit Jahren den Unterton, dass man das auch tun muss. Und mittlerweile heißt das ja auch so. You must be connected. Wir müssen tatsächlich diese Vernetzung auch praktizieren. Und das war wohl schon immer gemeint mit dieser Chance. Also gegenüber diesem Umkippen der Chance in eine Drohung, die uns das ganze Leben beschäftigt, um diese Technologien also perzeptiv mit unserer Lebenszeit auszufüllen, meine ich eben, dass Kunst nicht nur auf Nischen bestehen kann, sondern auf Gegenläufigkeiten, auf Unpassendem, auf Ungleichzeitigkeiten, auf Verschiebungen und so weiter. Also dieses Bild der Kunst kann man nur normativ verhandeln. Deshalb sage ich Ihnen das, das ist mein Konzept von Kunst. Und ich weiß, dass alle Kollegen, also Kontrahenten an der Stelle, die behaupten, Kunst würde abgeleitet aus Technologien, sich an der Stelle gewaltig irren. Weil das natürlich ein normatives Plädoyer ist, für eine bestimmte Auffassung von Technologie, die dann, wenn wir das weiterverfolgen könnten, im Gespräch auf die Stadtgeschichte beziehen, dann würde man auf die Zitadellenkultur kommen. Also diese logistischen Medientheorien, das ist alles Zitadellenkultur, das ist alles militärische Wissenschaft. Man muss einfach daran erinnern, dass die Städte nicht nur Zitadellen hatten, sondern auch so etwas wie Agora. Also das heterogene, freie Gespräch am Marktplatz. Das ist der zweite Brennpunkt der Stadt, den es immerhin auch gegeben hat. Selbstverständlich hat es die Zitadelle auch gegeben. Also das Medium der Kunst, meine ich, sei so etwas wie eine rhetorische Mediosphäre, könnte man das nennen, oder eine rhetorische Verknüpfung. Und ich meine diese rhetorische Verknüpfung von Doppelkodierungen und Verschränkungen. Und das Beispiel, was mir jetzt kurzfristig eingefallen ist, wo Sie sich gerne dazu äußern können, dann, ob Sie das überzeugt oder nicht, ist ein Versuch, das mit den Monstern der Imagination zu verbinden. Ist doch eine ganz merkwürdige Sache, dass hier beispielsweise auf einem Holzschnitt von 1628 angebliche Missgeburten dargestellt werden. Man muss sich mal überlegen, was das ist. Da gibt es einen Beobachtungsanteil, aber es gibt einen Anteil freier Fantasie, der durch irgendwelche Wege von Bildformulierungen zustande kommt. Beispielsweise ist das linke, also der Herr, der hier mit dem übergroßen Fuß liegt, der stammt nämlich gar nicht aus der Medizingeschichte, sondern aus der Theologiegeschichte, genauer gesagt aus der Geschichte der Tiersymbolik. Der ist nämlich schon im legendären Physiologus im 2. Jahrhundert beschrieben worden. Und zwar hatte man sich dort vorgestellt, da gibt es also noch andere Kontinente, wie viele wusste man damals nicht oder man hat sich dazu nicht so geäußert, aber jedenfalls gibt es Afrika und da brennt die Sonne ganz furchtbar und der Menschen müssen sich irgendwie schützen. Also sagte man, ganz im Sinne des Lamarckschen biologischen Funktionalismus, offensichtlich muss es dort Menschen geben, die durch eine Funktion ausgestattet sind, die ihnen ermöglicht, vor dieser brennenden Sonne sich zu schützen. Und im Physiologus hat man diese Menschen so gezeichnet, man hat gesagt, die haben einen riesengroßen Fuß, den sie als Sonnenschirm benutzen können, wenn ihnen die Sonne zu heiß wird. Also da wird plötzlich eine ganz andere Quelle für etwas benutzt und gleichzeitig gibt es so ein freies Spiel der Fantasie. Das nächste, das unterscheidet sich natürlich, drücken bitte, das unterscheidet sich natürlich von Werken, die wir kennen, die nun zum Beispiel einfach in einem theologischen Zusammenhang. War das ein Handy? Ja? Also, man bittet doch. Mein Kollege Zielinski reagiert da noch allergischer. Also, ich bitte Sie, diese Technologien für die 2 Stunden abzuschalten. Also das freie Spiel der Imagination und die Beschreibung der Realität. Das eine ist in gewisser Weise nur durch das andere möglich, aber es ist auch nicht in das andere auflösbar. Und genealogisch gibt es keine Kausalitäten, die die Imagination aus der Beschreibung der Realität ableiten können. Also wir haben natürlich hier in solchen Werken auch eine bestimmte Anordnung, die zum Teil auf Konvention beruht, aber doch versucht Anschaulichkeiten ins Spiel zu bringen, vor allem da, wo es um Räume geht. Das ist ein Aspekt, der in der Kunstgeschichte oft vernachlässigt worden ist, der, soweit ich sehe, in jüngster Zeit durch Wolfgang Kemp im Rückgriff auf Bakhtins Chronotopologie, also die spezifische Darstellung von Räumen in ihrer Funktion der Erzählung, untersucht worden ist. Das nächste gab natürlich immer schon die Darstellung von Visionen. Die Visionen waren auch solche Schnittstellen zwischen einem theologisch bekannten Korpus, hier eine der zahlreichen Abbildungen aus dem Luca-Kodex zu Visionen von Hildegard von Bingen etwa um 1230. Also wo sich eben das Problem stellt, wie nun Visionen, die zwar beschrieben werden und damit die nun auch Realitätshaltigkeiten benutzen, aber doch in sich plausibel gemacht werden können. Und man müsste natürlich diese Versuche dann auch in ihren Einzelheiten als Ausformulierung von Vorstellungsbildern und als visuelle Umsetzung von textlichen Informationen genauer untersuchen. Entscheidend scheint mir aber dann zu sein, das nächste bitte, wenn wir die Organisation der Wissenschaften betrachten, dass es aus den Wunderkammern oder aus diesen früheren Gesamtlaboratorien dann natürlich die entsprechenden Differenzierungen gab. Das heißt, es gab dann plötzlich Zuständigkeiten der Imagination, die andere waren als Zuständigkeiten der Analyse der Wirklichkeit. also die Differenzierung zwischen Wissenschaft und Kunst beispielsweise, die einen Ausgang nimmt aus wunderkammerartigen, hier ein Museum, also es ist insofern nicht eine frühe Wunderkammer, sondern eine, wo sich bestimmte Dinge schon getrennt haben, aber ganz sicher noch eine viel reichhaltigere, heterogene Zusammenstellung von Erscheinungsformen, Objekten, Wissensgebieten, als bitte das nächste, dann ein eigentliches wissenschaftliches Laboratorium. Das ist so die Situation, die wir beobachten können, die dann auch zu einer Verwissenschaftlichung der Malerei führt, bis dann bitte das nächste im 19. Jahrhundert eine ganze Reihe von Versuchen festzustellen ist, andere Inhalte als Objektfeld zu wählen. Hier beispielsweise bei Granville 1847 ein Traum, der zweite Traum eines Spaziergangs im Himmel, wie das von ihm genannt worden ist. Eine Art von Fantasie, die oft gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts etwas aussagt über die Kehrseite des Positivismus und dann beispielsweise auch auftaucht, das nächste bei Alfred Kubin, das Gewitterauge, also nochmal eine animistische Interpretation des beobachtbaren Geschehens, das aber eben die unsichtbaren Dimensionen zeigt. Und ein gewisser, bitte das nächste, gewisser Ausgangspunkt dieser Situation ist natürlich Goyas berühmtes Blatt von 1797-98, El sueño de la razón produce monstruos. Was wir hier geschrieben sehen würden, wenn es schärfer wäre, ist egal, auf diesem Art Tisch oder Epitaph. Und es ist natürlich verführerisch, immer nur die eine Seite zu sehen, nämlich die schlafende Vernunft, die dann offensichtlich, weil sie schläft, mit bestimmten Monstern konfrontiert wird, die hier über den Schlafenden einbrechen, einfallen, aber vielleicht auch über ihn weg in eine Zone, die die wache Vernunft schützt als Tür- und Schwellenhüter des Vernünftigen. Aber es ist eben so, dass es keineswegs nur heißt, der Schlaf der Vernunft erzeugt Monstren, denn auf Spanisch heißt Sueño Schlaf und Traum. Das heißt, man muss auch übersetzen, der Traum der Vernunft gebiert Ungeheuer. Das heißt, die wahrscheinlich das Bösartigste der Vernunft ist die Selbstbegegnung der Vernunft und nicht das, was von ihr sozusagen als anderes ausgeschlossen ist, sondern die Tatsache, dass sie ihr eigenes anderes ist. Also sie träumt von den Monstern, die sie an der Schwelle zugleich bekämpft. Das nächste, das wäre sozusagen die imaginative Seite, die man immer wieder kontrastieren kann mit dem anderen, sagen wir, Registraturapparat einer freien Perspektive, die dann führt zu einer Vermessung und Anordnung der Natur. Das nächste, wie beispielsweise bei Haeckel, die Natur als Künstlerin, 1914, aber natürlich schon medial aufbereitet, das wird nicht gesagt, es wird nur die Sprache von der Natur, obwohl es das Arrangement der Natur ist. Das nächste, das wird dann spätestens deutlich bei Karl Blosfelds Fotografien von 1915 bis 1925, wo durch Makrofotografie Naturphänomene in skulpturaler Dimension auch ästhetisiert worden sind, die nur durch das technische Medium überhaupt dieser Bildtechnik als solche erscheinen können. Das nächste, und das möchte ich entgegensetzen und absetzen von eben Max Ernsts Versuchen, die in gewisser Weise das Umgekehrte machen, nämlich in bestehenden Materialitäten andere Dinge sichtbar machen. Das nächste, nochmal ein Beispiel von Max Ernst, hier auch noch einmal aus der Histoire naturelle. Und das nächste, bitte, eine Fotografie von Wohls um 19, Entschuldigung, das ist noch Max Ernst, das nächste, ich habe etwas ausgelassen, eine Fotografie von Wohls von 1950, die, glaube ich, auf eine wunderbare Weise diese rhetorische Doppelkodierung ja nicht vorführt in einem didaktischen Sinn, aber lebt von dieser Leistung der Zusammenführung hier, Zweig und Fleisch. Das nächste, ein Vogel von Wohls. Und das führt eigentlich zu zwei abschließenden Überlegungen, die ich mit Zitaten wiedergeben möchte, in dem Zusammenhang des 19. Jahrhunderts. Das erste von Joris Karl Huysmans, 1884, in seinem Roman A Rebours, wieder den Strich, sagt er, dass die Fantasie leicht die vulgäre Wirklichkeit der Dinge ersetzen könne. Aber das geht nur, wenn man Folgendes leisten kann. also nicht nur das Künstliche als herausragendes Kennzeichen des menschlichen Geistes fördert und akzeptiert, sondern Folgendes macht: Man muss es nur verstehen, seinen Geist auf einen einzigen Punkt zu konzentrieren und sich genügend zu vertiefen, um die Halluzination herbeizuführen und den Traum von der Wirklichkeit selbst unterschieben zu können. Das ist eine wunderbare Umschreibung dieser rhetorischen Doppelstruktur, wo ich meine, dass die Kunst als Medium durch diese inhaltliche Potenz ausgezeichnet ist und nicht durch die formalen Mittel. Das kann man und soll man aber nicht nur auf die Kunst beziehen, denn es gibt ein wunderbares Zitat, das ich hier abschließend Ihnen vorlesen möchte, aus Michel Foucaults Les Mots et les Choses, auf Deutsch die Ordnung der Dinge. Und das trifft die Sache sehr gut und trifft auch die Möglichkeiten, Kunst als eine Organisationsform von Wissenschaften sogar zu verstehen, weil diese Organisationsform der Wissenschaften von der anderen Seite als permanente Durchdringung zwischen Beschreibung und Fiktion, Imagination und Realismus anerkannt werden muss. Folgendes schreibt Michel Foucault: Die für uns so evidente Trennung zwischen dem, was wir sehen, und dem, was die anderen beobachtet und überliefert haben, was schließlich andere denken oder naiv glauben, die große Dreiteilung, die so einfach und so unmittelbar erscheint, zwischen der Beobachtung, dem Dokument und der Fabel, existiert nicht, sagt Foucault. Und ich meine, dass diese Trennung nicht existieren darf oder nicht als Trennung funktionieren kann. Dazu bedarf es einer spezifischen Leistung, und die würde ich sagen, das ist die Hauptsache der Leistung der Kunst, nämlich die permanente Durchdringung der Beobachtung, der Dokumente und der Fabeln in einer permanenten territorialen Ununterscheidbarkeit. Das heißt, es ist immer ein Ausgangsmaterial, das unterschieden werden kann. Denn sonst macht die Verbindung keinen Sinn. Es ist ja kein Plädoyer für Indifferenz. Und das halte ich für die eigentliche Leistung der Kunst durch Medien. Ich habe etwas überzogen, aber nicht, hoffentlich nicht allzu viel. Jetzt machen wir aber keine Rauchpause, oder?
Nein,
um Gottes Willen.
Wem gehört die Zeit? Wir versuchen, die Frage auf viele Arten zu beantworten. Eine Art ist ganz praktischer Natur, und deshalb plädieren wir auch jetzt für eine Nichtpause. Die Kunsthochschule für Medien hat 24 Stunden am Tag auf und 365 Tage in der Woche. Es gibt keinen Feiertag und keine Nachtzeit, die also als Schlafenszeit respektiert wird. Man kann dann mit den Träumen, von denen wir einige gesehen haben, in die Labore und Werkstätten gehen und sich mit denen dort austoben. Hans-Ulrich Reck, den ich als Kollege und Freund nicht zuletzt immer deshalb bewundere, weil er so ein unglaubliches Wissen über Bilder in der Geschichte hat, aber nicht nur in der Geschichte. Aber jetzt habe ich doch noch was, was du vielleicht noch nicht weißt. Die Monster, die in dem ersten Bild, in dem ersten Stich enthalten sind, gehen zurück auf einer der ältesten chinesischen Versuche, sowas wie eine Landkarte zu machen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann die entstanden ist, so um 2000 vor unserer Zeit. Und das war ein Versuch, die Welt nicht in Form von Entfernungen von Distanzen zu zeigen, sondern in Form von Zeitabständen. Und das Interessante bei dieser Karte, die in der Grundform rund war, also kaum Distanzen zwischen den verschiedenen Plätzen, die man sich vorstellte, hatte, war, dass je mehr Zeit verging, um einen Ort, den man sich vorstellte, zu erreichen, umso monströser die Gestalten wurden. Einer unserer chinesischen Gäste hat dazu auch mal einen ganz kleinen Film gemacht, den ich dir, das war noch vor deiner Zeit, gerne zeige. Bei mir wird es vielleicht jetzt im zweiten Teil, aber so hatten wir uns das auch vorgestellt, etwas direkter, und ich möchte eben auch die Gelegenheit benutzen, einige Arbeiten aus unserer Praxis zumindest aufscheinen zu lassen. Direkter wird es insofern, als ich mich dem Problem, was bei Hans-Ulrich Reck ständig im Raum stand, nämlich einer möglichen Differenz von Kunst und anderen, wie du immer so schön sagst, ästhetischen Anmutungen inklusive des Designs, versuche ein wenig vielleicht auch provokativ zu nähern. Der Ausgangspunkt, von dem aus wir arbeiten gegenwärtig, ist etwas sehr Banales. Ich denke, dass wir uns an einer sehr wichtigen, entscheidenden Stelle der kulturellen, technologischen, ökonomischen Entwicklung befinden, insbesondere auch in einem Land wie Nordrhein-Westfalen. 1997 hat die Anzahl derjenigen, die in der Kommunikations- und Medienindustrie beschäftigt sind, zum ersten Mal gleichgezogen mit der Anzahl derjenigen, die in der Autoindustrie beschäftigt sind. Circa knapp 200.000, 197.000. Das hört sich so trivial an, ist aber von einer ungeheuren Sprengkraft für das, was uns interessiert und für das, was uns wertvoll ist. Das bedeutet nämlich ganz schlicht, dass etwas, was vor einigen Jahren noch an der Peripherie, am Rand sich aufhielt und exotisch war. Ich habe mein Studium, die Auseinandersetzung mit den Medien am Institut für Sprache im technischen Zeitalter bei Walter Höllerer vor, ich weiß nicht mal so genau, 25 Jahren oder sowas begonnen. Damals beschimpfte man uns als Mickey-Maus-Wissenschaftler, als Leute, die sich mit so unmöglichen Dingen wie Pornos und Italo-Western beschäftigen und dazu ellenlange Papiere und Aufsätze schrieben und damit sozusagen den akademischen Raum zu beschmutzen schien. Ich will das jetzt abkürzen, etwas, was an der Peripherie war, was exotisch war, was abgelehnt wurde, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, ist deutlich ins Zentrum gerückt und rückt immer mehr ins Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit und auch von ökonomischen und politischen Interessen. Mit dem idiotischen Wort Informationsgesellschaft hat dieses Konzept in unseren Breitengraden auch schon sein Etikett gefunden. Das Problem, und das ist dieser Ausgangspunkt, der Kunst mit und durch Medien und ihrer theoretischen Durchdringung besteht in dieser Situation nicht mal darin, zu überleben, wie das noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war, so glaubte man zumindest, sondern es besteht darin, in Würde zu überleben, in Würde sich weiterentwickeln zu können und vor allem das, was Hans-Ulrich Reck mehrfach betont hat. Die Monster, die in dem ersten Bild, in dem ersten Stich enthalten sind, gehen zurück auf einer der ältesten chinesischen Versuche, sowas wie eine Landkarte zu machen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann die entstanden ist, so um 2000 vor unserer Zeit. Und das war ein Versuch, die Welt nicht in Form von Entfernungen, von Distanzen zu zeigen, sondern in Form von Zeitabständen. Und das Interessante bei dieser Karte, die in der Grundform rund war, also kaum Distanzen zwischen den verschiedenen Plätzen, die man sich vorstellte, hatte, war, dass je mehr Zeit verging, um einen Ort, den man sich vorstellte, zu erreichen, umso monströser die Gestalten wurden. Einer unserer chinesischen Gäste hat dazu auch mal einen ganz kleinen Film gemacht, den ich dir, das war noch vor deiner Zeit, gerne zeige. Bei mir wird es vielleicht jetzt im zweiten Teil, aber so hatten wir uns das auch vorgestellt, etwas direkter, und ich möchte eben auch die Gelegenheit benutzen, einige Arbeiten aus unserer Praxis zumindest aufscheinen zu lassen. Direkter wird es insofern, als ich mich dem Problem, was bei Hans-Ulrich Reck ständig im Raum stand, nämlich einer möglichen Differenz von Kunst und anderen, wie du immer so schön sagst, ästhetischen Anmutungen inklusive des Designs, versuche ein wenig vielleicht auch provokativ zu nähern. Der Ausgangspunkt, von dem aus wir arbeiten gegenwärtig, ist etwas sehr Banales. Ich denke, dass wir uns an einer sehr wichtigen, entscheidenden Stelle der kulturellen, technologischen, ökonomischen Entwicklung befinden, insbesondere auch in einem Land wie Nordrhein-Westfalen. 1997 hat die Anzahl derjenigen, die in der Kommunikations- und Medienindustrie beschäftigt sind, zum ersten Mal gleichgezogen mit der Anzahl derjenigen, die in der Autoindustrie beschäftigt sind. Circa knapp 200.000, 197.000. Das hört sich so trivial an, ist aber von einer ungeheuren Sprengkraft für das, was uns interessiert und für das, was uns wertvoll ist. Das bedeutet nämlich ganz schlicht, dass etwas, was vor einigen Jahren noch an der Peripherie, am Rand sich aufhielt und exotisch war. Ich habe mein Studium, die Auseinandersetzung mit den Medien am Institut für Sprache im technischen Zeitalter bei Walter Höllerer vor, ich weiß nicht mal so genau, 25 Jahren oder sowas begonnen. Damals beschimpfte man uns als Mickey-Maus-Wissenschaftler, als Leute, die sich mit so unmöglichen Dingen wie Pornos und Italo-Western beschäftigen und dazu ellenlange Papiere und Aufsätze schrieben und damit sozusagen den akademischen Raum zu beschmutzen schien. Ich will das jetzt abkürzen, etwas, was an der Peripherie war, was exotisch war, was abgelehnt wurde, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, ist deutlich ins Zentrum gerückt und rückt immer mehr ins Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit und auch von ökonomischen und politischen Interessen. Mit dem idiotischen Wort Informationsgesellschaft hat dieses Konzept in unseren Breitengraden auch schon sein Etikett gefunden. Das Problem, und das ist dieser Ausgangspunkt, der Kunst mit und durch Medien und ihrer theoretischen Durchdringung besteht in dieser Situation nicht mal darin, zu überleben, wie das noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war, so glaubte man zumindest, sondern es besteht darin, in Würde zu überleben, in Würde sich weiterentwickeln zu können und vor allem das, was Hans-Ulrich Reck mehrfach betont hat, die lebendige und auch aufrührerische Kraft des künstlerischen Prozesses und des künstlerischen Werkes weiter entfalten zu können. Deshalb habe ich meine Gedanken, diesen Teil, überschrieben mit wieder eine Psychopathia medialis, und ich versuche, diesen Teil vor allem in Form von Forderungen und von Wünschen, die sich auch an uns, an unsere eigene Praxis richten, zu formulieren. Erstens Schnittstelle. Wieder die Medienkunst als Reparatur- und Legitimationsbetrieb für eine Dramatik der Differenz. Aus den Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Gestaltung der Schnittstellen zwischen Maschinen und Programmen einerseits und den Menschen, die sie nutzen, also uns andererseits, scheiden sich ganz offensichtlich zunehmend die Geister. Es gibt zwei deutlich zu unterscheidende Entwicklungstendenzen. Die erste, die Schnittstelle bewegt sich in Richtung Ergonomie, in Richtung Harmonie, eine Art von anschmiegsamer Tendenz zur Illusionierung einer Einheit zwischen Medienmenschen und Medienmaschinen, eine Art bruchloser Einheit zwischen den Menschen und den Apparaten. Das englische Wort für diese zärtliche Schnittstelle heißt dann auch bezeichnenderweise Interface. Das ist für viele Alltagspraxen und Kommunikationspraxen auch ein notwendiger Prozess, aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht, aber nicht ein notwendig künstlerischer Prozess. Ich plädiere vehement in unserer Arbeit und in unserer Auseinandersetzung für die zweite Möglichkeit der Organisation und der ästhetischen Durchdringung dieser Schnittstelle, nämlich das Verhältnis zwischen Maschinen und Programmen und ihren Nutzern als ein reibungs- und ein spannungsreiches Verhältnis zu erhalten und auch zu inszenieren, die noch vorhandenen Differenzen zu dramatisieren. was nichts anderes heißt, als dafür zu sensibilisieren oder feinfühlig zu halten, dass es sich bei den technischen Apparaturen und ihren Ausdrücken im umfassenden Sinne des Wortes um synthetisierte Wirklichkeiten handelt. Kleiner Schlenker nur in die Geschichte und vor allem in die Filmgeschichte. Wir befinden uns an einer ähnlichen Situation jetzt in der Auseinandersetzung mit diesen Interfaces, Schnittstellen, verschalteten Computern und Programmen, die man Netzwerke nennt, wie etwa in den 20er Jahren sich diejenigen befanden, die versuchten, den Film so neu zu entdecken, wie es den traditionellen Medien der Literatur und dem Theater eher konträr war, wie es diesem spezifischen Medium Film gemäß sein sollte. Die Ideen, die von Werthoff, von Kuleshov, von Eisenstein und so weiter zur Montage entwickelt worden sind, sind insofern ungeheuer anregend für das, was heute an Konnektivismus, an Verbindungsarbeit notwendig ist. Ein Grund unter anderem oder unter vielen, warum wir uns auch intensiv mit dem beschäftigen, was wir Medienarchäologie nennen. Vielleicht noch mit einem weiteren Schritt, einem Beispiel, das Ihnen vermutlich bekannt ist, aus der jüngeren Mediengeschichte gekennzeichnet, wie dieser Ort, an dem wir uns da befinden, gegenwärtig zu charakterisieren ist. Es ist ein ähnlicher Punkt wie in Jean-Luc Godard vor etwa 30 Jahren kennzeichnete, als er sagte, es geht nicht mehr primär darum, politische Filme zu machen, sondern politisch Filme zu machen. Zweitens, Multimedia oder wir akzeptieren kein Mastermedium. Wo es Meister gibt, da gibt es auch Sklaven. Das bedeutet zum Beispiel für uns, dass wir keine Meisterklassen haben. Wieder einmal in der Geschichte wird gegenwärtig sowas wie ein Mastermedium profiliert. Die vernetzten Maschinen und Programme in der derzeitigen Gestalt von Internet und dem World Wide Waiting, die vorgeblich alles, was zuvor da war, in sich aufsaugen, also so etwas wie eine Unimedialität konstruieren, was ja genau das Gegenteil von Multimedialität wäre. Nur, das hört sich natürlich nicht so gut und verkaufsträchtig an. Der medienhistorische Prozess ist in denjenigen Dimensionen, die für das Künstlerische wichtig sind, einer der Ausdifferenzierung, einer der ständigen Herstellung von Mannigfaltigkeit, von Verschiedenheit durch Abweichungen, durch Gegensätze und Spannungen, durch Erweiterungen auch, durch Expandierung. Meine Einbildungskraft entwirft eine künftige Kultur der Medien, in der voneinander verschiedene mediale Ausdrucksformen als starke autonome Energiefelder in einem horizontalen, also gleichberechtigten Nebeneinander zu wirken in der Lage sind, sich wechselseitig beeinflussen, sich achten und miteinander kollaborieren. Mit dem Begriff der Kooperation, ob der nun als interdisziplinäre oder transdisziplinäre bezeichnet wird, habe ich zunehmend meine Schwierigkeiten, auch nach den Erfahrungen der letzten Jahre an der Kunsthochschule für Medien, aber das wäre ein Punkt, über den wir vielleicht auch anschließend diskutieren können. Der Begriff der Kollaboration gefällt mir besser. Das bedeutete dann multimedial in einem tieferen Sinne des Wortes nicht die Reduzierung des heterogenen Medialen durch die Standardisierung der Hardware und der Software in einer Art gemeinsamen Fluchtpunkt, sondern der streithafte Wechsel zwischen differierenden Medienmaterialitäten, Zeichenpraxen, materiellen und immateriellen Realisierungsformen. Drittens, ein prominenter Sonderfall in diesem Geflecht, der uns besonders interessiert in unserer Forschungsarbeit, das zur Ergänzung noch zum Theorieteil unserer Hochschule. Wir haben auch eine relativ starke Informatik bei uns und mit denen streiten und argumentieren wir besonders gerne, auch in gemeinsamen Kolloquien, die Hans-Ulrich Reck, Georg Drogemann, unser Chefinformatiker und ich, regelmäßig veranstalten. Und darum geht es in diesem berühmten Sonderfall. Die Zukunft der Medien wird digital und analog sein. Digitale Rechner sind im Kern, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, Apparate zur Verminderung von Unschärfen, von Fehlerquotienten. Wer das nicht versteht, hat nichts von digitalen Apparaten verstanden. Es sind im Übrigen, um noch einen weiteren Schlenker für die Diskussion sozusagen vorzubereiten, alles linear arbeitende Maschinen. Eine digitale Maschine als nicht linear arbeitende Maschine zu bezeichnen, ist schlichter Unsinn. Es gibt keine nicht linearen digitalen Schnitt-Editiergeräte zum Beispiel. Der Avid ist ein linear arbeitendes Gerät, von der Hardware her und von der Software her, wie er programmiert ist. Er arbeitet permanent Prozesse von A nach B ab. Wie schnell die nebeneinander laufen und übereinander gelistet und geschichtet sind, das ist eine ganz andere Frage. Also, die digitale Maschinerie, das ist der Kern für ihre Erfindung gewesen, eine Apparatur zur Verminderung von Unschärfen und Fehlerquotienten. Es sind Fehlervermeidungsmaschinerien, Effektivierungs-, Rationalisierungsmaschinen. Die künstlerische Praxis ist indessen, wie wir wissen, eine Form der Aktivität, in der man mit dem Fehler rechnen können muss, in der nervöse Spannungen und auch sowas wie rumorende Zustände eine wichtige Rolle spielen. Eine Frage, könnte man einfach sagen, der Komplexität. Wir benötigen Hardware-Konfigurationen, in denen analoge und digitale Apparate miteinander verkoppelt sind, in denen streng gebaute lineare Regelhaftigkeit und unkontrollierbare Schwankungen, wie sie für die soziale, für die urbane oder auch andere lebendige Prozesse, natürlich vor allem auch für das Poetische charakteristisch sind, ineinander wirken. Künftige Maschinen müssen lernen, mit Heterogenität umzugehen, als Bestandteile jener unendlichen Vielfalt von Elementen und Kombinationen, die von begrenzter Dauer sind. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Analoge Maschinen sind zunächst einmal als Maschinen zu definieren, die von begrenzter Dauer sind. Im Unterschied zu den digitalen Maschinen ein sehr wichtiger Punkt. Analoge Hardware arbeitet in der Regel, und das ist ihre Stärke gleichzeitig, eindimensional, einfunktional. Digitale Maschinerien sind multifunktional angelegt. Das erste Betriebssystem, um jetzt vielleicht eine etwas falsche Analogie zu wählen, weil wir ja auch über die Zeit noch zu sprechen haben, von Bill Gates, dieser VW der Betriebssysteme, das MS-DOS-System, war im Grunde genommen ein einfunktionales Betriebssystem gewesen. Erst im Laufe der letzten Jahre, weil er von Netscape und vielen anderen unter Druck gesetzt worden ist, hat sich das zu einem multifunktionalen Betriebssystem gewandelt. Man erwartet von dem neuen Windows 98, dass es diese Multifunktionalität der Netzwerkebene dann sozusagen endgültig, vorläufig endgültig erreicht habe. Die Stärke der analogen Systeme in der Einfunktionalität, wenn man das so sagen kann, und die Verkoppelung, die Kollaboration oder die Kooperation zwischen verschiedenen einzelnen Maschinen kann dann eine ganz neue Kraft hervorbringen. Viertens, Interaktivität, ein Wort, bei dem uns in der Regel sich sämtliche Nackenhaare aufstellen, den meisten von uns zumindest. Interaktivität nicht als Fetisch und nicht als billige Delegation künstlerischer Verantwortung an delirierende, teilnehmende Beobachter, sondern als Konzept des intelligenten Austauschs, vor allem auch ein Problem der Bildung und der Ausbildung, also dessen, was wir tun. Es schreibt sich gegenwärtig ein neuer Term in die Bildungsdebatte ein. Vor allem junge Menschen, so sagt man und kann man überall lesen, benötigten ein Mehr an Medienkompetenz. Was für ein Schwachsinn. Ich teile diese Auffassung überhaupt nicht. Wir gehen gegenwärtig im Jahr etwa 800 Bewerbungen durch. Die sind voller, bis zum Rand gefüllt mit Medienkompetenz. CD-ROMs, Netzwerkapplikationen, Homepages, jede Menge zum Abwinken. In allen Formen technisch ausgefeilt. Nur, was diese Dinger nicht haben, ist irgendwas, was man mit Tiefe bezeichnen könnte, was man mit Lebenskompetenz bezeichnen könnte. Deshalb immer wieder von mir, auch mit den in der Diskussion mit unseren Politikern, im Gegensatz zu dieser geforderten Medienkompetenz die Lebenskompetenz eingebracht. Allerdings ist das keine Lebenskompetenz mehr, wie wir sie uns vielleicht naiv aus der Geschichte heraus und als einfach nur retrospektiven Blick vorstellen, im Sinne von Genuss, Fähigkeit, Sensibilität und so weiter, was natürlich auch dazugehört, überhaupt keine Frage, sondern vor allem Lebenskompetenz im Hinblick auf Talente und Fähigkeiten, die für die Arbeit mit fortgeschrittenen Technologien von eminenter Bedeutung sind. Krisenkompetenz, Chaoskompetenz, die Fähigkeit zur Sozialität und zur Kooperation oder zur Kollaboration, ich hoffe, wir können darüber noch diskutieren, zur Kritik und zur Trauer und auch zum Gelächter. Besonders ernst zu nehmen, dieses im Sinne von Georges Bataille hier gemeinte Wort, denn das meiste, was wir an Kunst durch Medien kennen, ist unendlich traurig. Fünftens, wir träumen immer noch von einer künstlerischen Medienpraxis, die radikal theoretisch fundiert und durchdrungen ist, wie auch umgekehrt von einer theoretischen Praxis, die sich ihrer medialen Bedingtheit bewusst ist und sie sich produktiv zunutze macht. Widerstimmige Einstimmigkeit und einstimmige Widerstimmigkeit. Athanasius Kircher hat in der Musurgia Universalis, einer meiner Lieblingsautoren und in diesem Fall auch Lieblingsbücher, sein Konzept von Musik so bestimmt, widerstimmige Einstimmigkeit und einstimmige Widerstimmigkeit. Mehr denn je benötigen wir von 1648. Mehr denn je benötigen wir das Ineinandergreifen von naturwissenschaftlichen, technischen und künstlerischen Entwicklungsprozessen, um über das hinausgehen zu können, was machbar ist, was den berühmten Stand der Dinge ausmacht. Sechstens, Brecht zum 100. Unser Plan ist groß genug, er ist nicht zu verwirklichen. Siebtens, ein Versuch, die Konkretisierung, die ich Ihnen versprochen habe, gleichzeitig als eine Art Pointierung und Zusammenfassung der Punkte 1 bis 6 anhand einiger Arbeiten aus unserer Schule vorzuführen und ganz rasch zu diskutieren. Ich möchte aber auch, da kann ich dir nicht nachstehen, Hans-Ulrich, ein Zitat, das mit diesem Ort zumindest lose zusammenhängt, zu Beginn dieses Teils loswerden. 1927 entwarf Laszlo Maholinocz seinen Film Dynamik der Großstadt. Er wurde nie realisiert als Film, also als bewegtes Bild. In der Einleitung zu dem Projekt schrieb er, Zitat, darum wird das Schaffen einer zentralen Filmversuchsstelle zur Ausführung von Manuskripten, welche neue Ideen enthalten, auch unter privatkapitalistischem Aspekt bald eine selbstverständliche Forderung sein, der man stattgeben wird. In den 90er Jahren wuchsen nicht nur bei uns Generationen von Artisten heran, für die das Nebeneinander und das Ineinander verschiedenster technischer Instrumente und Ausdrucksmittel bereits eine Selbstverständlichkeit ist. Laboratorien und Akademien, wie zum Beispiel die International Academy for Media Arts and Science, im japanischen Ogakishi, eine der interessantesten, wenn Sie sich dafür interessieren, kann ich Ihnen nachher ein bisschen was darüber erzählen, von unserem Freund Sakane. Das Center for Culture and Communication, C-Cubed, und die Intermedia-Abteilung an der Akademie für Bildende Künste in Budapest oder auch das Zentrum für Kunst- und Medientechnologien mit der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und dann ganz bescheiden am Ende auch die Kunsthochschule für Medien in Köln üben sich in dieser permanenten Grenzüberschreitung und Verknüpfung von traditionellen analogen Techniken und neueren digitalen Werkzeugen wie Medien nicht nur gelegentlich, sondern als Teil ihrer Programmatik und ihrer Philosophie. Was dabei herauskommt, für viele geht es sicherlich darum, sich langfristig im Mediensektor attraktive Arbeit zu sichern, von der sie auch gut leben können und sollen. Überhaupt keine Frage, als Regisseure, als Autoren, als audiovisuelle Konzeptionisten am Nerv der Zeit für die eigene Zukunft zu arbeiten, natürlich. Stärker dem Design zugewandte Experimentieren an Optimierungen und an dem, was ich vorhin am Anfang an Ergonomisierung der Schnittstelle genannt habe zwischen Medienmenschen und Medienmaschinen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel vorführen, das bei uns im letzten Jahr als Diplomarbeit entstanden ist. Vielleicht kennen es einige von Ihnen. Es heißt SMILE und stammt von Klaus Gasteyer. Er verarbeitet in diesem Projekt, wenn Sie ja bitte den Projektor anmachen, damit, weil der wärmt sich ein bisschen auf. Er verarbeitet in diesem Projekt ein Paket von circa 140 Fragmenten, die Brian Wilson, der legendäre Chef der Beach Boys, komponiert hat und von denen er sich vorstellte, dass sie so benutzt werden sollten, wie man heute im Netz surft, um das etwas verkürzt auszudrücken. Es waren kleine musikalische Fragmente, die beliebig miteinander verkoppelbar sein sollen und wo der Zuhörer, der Benutzer dieser Musikkonserve navigieren, shiften konnte zwischen den verschiedenen Elementen. Rechenmaschine und Programm scheinen bei der Benutzung des legendären Stücks Popmusik, wie sie Klaus Gasteyer versucht hat zu entwickeln, zu entwerfen, zugunsten des medialen Vergnügens völlig zu verschwinden. Ich zeige Ihnen mal einen kurzen Ausschnitt, der allerdings vom Monitor der Kamera abgenommen ist, also eine sehr schlechte visuelle Qualität hat. Aber damit wir einen kleinen Eindruck davon haben. Diese Schlange, die sich da am Rande hochwindet, bedeutet so etwas wie bestimmte Bezugskriterien, Stimmungen, Atmosphären, die das Material dann nochmal in einer besonderen Weise kopieren. Der junge kanadische Künstler Stuart Rosenberg gründete 1994 unter Anregung Ingo Günthers, den viele von Ihnen sicher als Künstler kennen, im World Wide Web Westbank Industries. Das war zu diesem Zeitpunkt das Modell einer virtuellen Ökonomie in der Tradition der Situationisten, mit denen wir uns gegenwärtig im Zusammenhang mit dem Wem gehört die Zeit-Seminar intensiver befassen. Nach intensiver Recherche dessen, wie die internationalen Geldbewegungen in Form von Datenströmen und Kanälen funktionieren, die Rosenberg zum Teil undercover durchführen musste. Das war ganz interessant. Als das Projekt dann endlich stand, hatten wir als erstes Besuch vom CIA. Der merkte, dass da ganz offensichtlich jemand am Werke war, der sich gut auskannte in diesen, internationalen Geldflüssen. Er versuchte, dieses zumeist undurchschaubare und wirklich bereits zu Mythos gewordene Etwas dieses digitalen Geld- und finanziellen Informationsflusses durch so etwas wie ein elektronisches Monopoly spielerisch zugänglich zu machen. Bereits 4 Jahre später, das war 1994, bereits 4 Jahre später beginnt der Handel mit Digital Cash zur Alltäglichkeit zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Halbwertszeit solcher Experimente in einem ästhetisch produktiven oder auch provokativen Zusammenhang ist enorm kurz geworden. 1993-94 experimentierten der Norweger Ståle Stensli und der US-Amerikaner Kirk Wulfert an der Schule, das war meine erste Diplomarbeit, die ich abgenommen habe, mit telehaptischen Systemen. Sie erforschten die Möglichkeit der Vermittlung sinnlicher Sensationen durch ISDN-Leitungen. Die Schnittstellen bestanden wesentlich, das werden Sie gleich sehen, aus einem Katalog von glanzvollen, digital bearbeiteten 3D-Körperbildern, die die Teilnehmer an verschiedenen Orten auswählen konnten. Das erste Experiment lief zwischen Köln und einer Galerie in Paris. Und dann an bestimmten Stellen des Körpers anwählen konnten. Diese Körperstellen waren dann also mit bestimmten Sensoren und Stimulatoren verbunden, die an den Körpern sozusagen anmontiert waren über einen speziellen Anzug. Das werden Sie jetzt gleich sehen, deshalb kommentiere ich diese Seite jetzt nicht weiter.